Deutschlandfunk. Kultur heute.
Zur Sendung begrüßt sie Karin Fischer. Die Piratenpartei ist seit kurzem auch in Deutschland aktiv. Seit dem Wochenende hat sie einen neuen Vorsitzenden, der vermutlich auch noch am Image feilen muss. Denn eine Partei, die als Sammelbecken von Internetfreaks gilt, die sich via Tauschbörsen im Netz kostenlos bedienen, ist hierzulande eher nicht wählbar. Mit der Schriftstellerin Julie C. sprechen wir über die neue Netzbewegung. Die Regisseurin Friederike Heller hat Boto Strauß inszeniert, die Trilogie des Wiedersehens, zum Saisonabschluss in Stuttgart. Und der Maler Raimund Girke wird im Museum Quadrat in Bottrop mit einer Retrospektive geehrt. Zuerst aber nach München, zu den Opernfestspielen. Live-Übertragungen von musikalischen Großereignissen ins Freie sind in der Klassik keine Seltenheit mehr. Die Salzburger Festspiele tun es, die Staatsoper unter den Linden tut es, Bayreuth tat es im vergangenen Jahr zum ersten Mal und auch in München hat die wundersame Vervielfachung des Opernpublikums unter freiem Himmel bei freiem Eintritt schon Tradition. 16.000 Menschen erlebten gestern im und vor dem Münchner Nationaltheater ein Fest der Stimmen. Die erste Neuinszenierung der Opernfestspiele, Richard Wagners Lohengrin in der Regie von Richard Jones und mit Kent Nagano am Pult, wurde nach draußen übertragen. Mein Kollege Thomas Vogt gehörte zu den Gästen im Nationaltheater. Herr Vogt, diese Premiere galt ja schon vorab als das Highlight der Festspiele, einfach aufgrund der Starbesetzung.
Starbesetzung auf jeden Fall. Jonas Kaufmann als Lohengrin und Anja Harterus als Elsa. Das war schon wirklich ein fast ideales Paar. Man muss lange in der Geschichte des Lohengrin zurückgehen, um eine ähnliche Gesangsqualität zu bekommen. Spontan fallen mir Elisabeth Grümmer und Chandor Konya ein, das Paar von Wieland Wagner im Neubayreuth 1959, das gibt's akustisch. Ungefähr in der Qualität kann man sich das heutige Lohengrin-Paar vorstellen. Also nicht nur die Stimme, sondern vor allen Dingen die Musikalität und den Nuancenreichtum. Wagner hat sehr oft leise Töne vorgeschrieben, die wurden alle minutiös erfüllt. Ich habe selten bei Lohengrin und Elsa so viel leise, zarte, lyrische Töne gehört. Und die großen dramatischen kamen genauso, also was will man mehr?
Dann lassen Sie uns über die Inszenierung sprechen. Richard Jones, eilten Gerüchte voraus, er gehöre zu den Exzentrikern der Opernregie. Er ist immer für eine Überraschung gut, was man vom Münchner Opernpublikum nicht sagen mag, das ja gerne auf seinem Wagner beharrt. Wie sieht Lohengrins Welt bei Jones aus?
Die sieht kleinbürgerlich aus. In Lohengrin geht es ja um das Scheitern eines Künstlers eigentlich. Erstmal um das Scheitern eines Revolutionärs, womit sich Wagner wahrscheinlich auch selber meinte. Dann Scheitern eines Künstlers, damit hat er sich sowieso gemeint. Und bei Richard Jones ist es das Scheitern im Eigenheim. Die bauen sich im ersten Akt, nachdem also Lohengrin Elsa aus der Klemme geholfen hat, bauen die sich da die Grundmauern. Im zweiten Akt steht das Häuschen schon zur Hälfte und im dritten Akt ist es fertig, wird es bezogen. Kommt auch eine Kinderwiege in den ersten Stock und ja, dann stellt eben Elsa die Schicksalsfrage und alles ist vorbei. Lohengrin holt die Wiege wieder runter, stellt sie aufs Bett, übergießt das Ganze mit Benzin und zündet's an.
Das klingt spektakulär oder sieht das aus wie ein Baumarkt-Lohengrin?
Eher so. Also eher Fertigbauweise im Pseudo-Voralpen-Stil. Und komischerweise steht davor, so als Blumenfeld geschrieben, dort, wo man Vänen Frieden fand, Wahnfried sei dies Haus genannt. Also dieser berühmte Spruch von Wagner. Nun, Wahnfried war das, weiß Gott nicht. Ich find's auch langsam ein bisschen langweilig, dass Jones immer zu solchen Verkleinerungsformen neigt und zu solchen Verbürgerlichsformen. Das habe ich beim Fliegenden Holländer gesehen, beim Ring gesehen, jetzt wieder beim Lohengrin. Da hätte ich mir doch mal eine andere Konzeption erwartet als dieses Konterkarieren, nämlich von Wagners Größenwahn oder Großmannssucht mit dieser kleinbürgerlichen Scheinidylle.
Kent Nagano hat diesen Bauhaus Lohengrin dirigiert. Ging das harmonisch zusammen mit der Bühnensituation? Hat er eine neue Wagner-Auslegung versucht?
Ach, das ist schwierig. Das würde ich auch nicht erwarten, eine neue Wagner-Deutung. Das Orchester hat sehr ordentlich, teilweise beeindruckend gespielt. Aber es war nicht immer zusammen mit dem Rest und vor allen Dingen nicht mit dem Chor. Wenn der Lohengrin das erstmal auftaucht und es da großes Erstaunen gibt im Chor, und zwar rhythmisch versetzt, das ist wirklich vertrackt. Also das war schon sehr am Schwimmen. Das hätte man wirklich mehr proben müssen, um das präziser hinzukriegen. Dass das alles aus einem Guss ist, dass musikalische Akzente dann gesetzt werden, wenn auch auf der Bühne Akzente kommen, das war mir nicht so ersichtlich. Also es war eher eine Zufallsparallelität beider Ebenen.
Ihr Fazit zum Schluss?
Als Rundfunkübertragung und als akustische Konserve sicherlich ein Vokal bedeutender Lohengrin. Aber ob ich das Ganze mir auf DVD wünschen würde, ich glaube eher nicht.
Herzlichen Dank. Thomas Vogt war das über die Neuinszenierung des Lohengrin bei den Münchner Opernfestspielen durch Richard Jones. Es wird viel zurückgeblickt derzeit auf 60 Jahre Bundesrepublik und DDR. Und das Fernsehen hilft unserem historischen Gedächtnis mit Dokumentationen à la Kennen Sie Deutschland auf die Sprünge. Dabei könnte man genauso gut ins Theater gehen, um etwas über die Historizität von Gesellschaften zu erfahren. Brutto Strauß etwa hat die Trilogie des Wiedersehens geschrieben. Und seit der Uraufführung 1977 gilt das Stück als eine Bestandsaufnahme des westdeutschen Mittelstands zwischen Ölkrise und deutschem Herbst. Als ein Sittenbild einer Gesellschaft, die sich aus den gesellschaftspolitischen Diskussionen der Zeit zurückgezogen hat. Und ganz nebenbei geht es auch noch um Kunst. Der Regisseurin Friederike Heller wird nachgesagt, dass sie sich für die gesellschaftspolitischen Diskussionen ihrer Zeit sehr stark interessiere. Sie hat die letzte Saisonpremiere gestern am Stuttgarter Staatsschauspiel inszeniert. Das linke Bürgertum in Frauenhand, das hätte spannend werden können, dachte eigentlich auch Christian Gampert.
Die Halbwertszeit eines Shakespeare-Stücks beträgt ein paar tausend Jahre, die Verfallszeit einer Brutto-Strauß-Komödie ist doch etwas kürzer. Man steht heute ein wenig kopfschüttelnd vor jenen pseudo-ironischen Empfindsamkeitsetüden, für die Strauß in den 1970er Jahren gefeiert wurde, als beinahe Tschechow und Porträtist des halblinken Mittelstands. Genau diese Klientel, Kunstliebhaber, Ärzte, industrielle Banker, Schauspieler und entsprechende Gattinnen, versammelt sich zur Trilogie des Wiedersehens, zum Preview der Ausstellung Kapitalistischer Realismus nun im Stuttgarter Schauspielhaus, übrigens nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Parkett. Ihre Narzissmen und Neurosen, Liebeleien und Befindlichkeitsdiagnosen wirken heute eher noch irrelevanter als damals schon. Immerhin, die Kunst hat ihre pure Abbildungsfunktion verloren. Das ist die Grundthese der von einem gewissen Moritz kuratierten Ausstellung. In einem Haus, das bisweilen plattestes Abbildungs- und Agitationstheater der Marke Volker Lösch betreibt, ist das ja mal eine Einsicht. Das heißt aber nicht, dass die Inszenierung nun einen konsequent genutzten Kunstraum aufmacht. Zwar lässt die Bühnenbildnerin Sabine Kohlstedt als Kunstwerke zunächst nur Platzhalter zu, vertikal gehängte abstrakte Neonleuchtröhren, wie sie der Minimalist Dan Flavin verwendet. Dann aber werden auch großformatige Polaroids reingetragen, die ein 11-jähriger Junge als Porträts der Ausstellungsbesucher schießt. Das ist ja die etwas dürftige Verabredung, die der Autor Brutto Strauß mit dem Publikum trifft. Als Kunstwerke, als Ausstellungsstücke fungieren die Ausstellungsbesucher selber, ergo das Bühnenpersonal. Warum aber soll man diese Wohlstandskrüppel im Theater betrachten, wenn man das A in jeder Provinzvernissage gratis geliefert bekommt und B auch die Karikatur solcher Veranstaltungen bereits ziemlich ausgelutscht ist? Diese Frage kann auch die handwerklich saubere Inszenierung von Friederike Heller nicht beantworten. Zwecks Katastrophenvermeidung hat man die Aufführung von ursprünglich 3 auf 2 Stunden heruntergekürzt, aber auch die produzieren viel gepflegte Langeweile und aufgesetzte Champagnerlaune.
Belegtes Brötchen.
Belegte Brötchen und wahrscheinlich lauwarmer Sekt. So ist das Stück, so ist die Inszenierung. Letztlich dient der Abend dem Beweis, dass Stuttgart einige bemerkenswerte Solisten zu bieten hat, die auch als Ensemble harmonieren. Viele sind so besetzt wie immer. Anja Brünnlinghaus möchte man durchaus mal anders sehen, denn als mondäne Erotikbombe. Dafür kämpft der schlaflose Boris Konezny feitstanzartig mit seinen Dämonen und der Massenarbeitslosigkeit. Elmar Roloff und Martin Leutgeb bieten hingebungsvolle Schauspielerparodien. Und für Christoph Gavenda als Ausstellungskurator ist die Disparatheit der Wirklichkeit nicht nur kunsttheoretische Behauptung, eher spielt sie auch, ein Mann mit Zukunft. Die Anmach- und Trennungsrituale der anderen, die Gesangseinlagen und Bataille-Zitate, die zwischen Parodie und Ernsthaftigkeit wechselnde Darstellung von Sehnsuchtsmotiven, Hahnenkämpfen und politischen Meinungsumschwüngen sind aber nichts, was heute über brave Unterhaltung hinausginge. Die wahre, von Gerhard Richter und Konrad Luck 1963 in einem Möbelhaus veranstaltete Ausstellung zum kapitalistischen Realismus war übrigens nicht nur provokant, sondern absolut selbstironisch. Es wäre schön, wenn sich das Stuttgarter Schauspiel wenigstens ab und an zu einer ähnlichen Haltung durchränge.
Wenn Texte altern, Christian Gampert über Botho Strauß in Stuttgart, es inszenierte Friederike Heller. Malerei aus 5 Jahrzehnten von Raimund Girke gibt es jetzt im Museum Quadrat in Bottrop zu sehen. Die Ausstellung heißt Farbe und Licht. Und das ist ein bisschen irreführend, Christiane Vielhaber, denn Raimund Girke hat vor allem in Weiß gemalt. Oder trete ich jetzt in das allergrößte Fettnäpfchen der Kunstgeschichte mit diesem Karlauer?
Nein, überhaupt nicht. Und das haben sich die Kuratoren im Albers-Museum auch nicht ausgedacht, sondern der Titel bezieht sich auf ein Gedicht von Raimund Girke aus den 80er Jahren. Und Licht bedeutete für ihn Weiß. Die weiße Farbe, das kennt man aus der Physik, wenn sie alle Farben zusammennehmen,
das Spektrum.
Dann kommt da draus so ein reines Weiß. Bei der Malerei kommt ja nur so ein grauer Matsch raus. Was er aber macht, ist, er umgeht diesen grauen Matsch und versucht eigentlich erst seit den 70er Jahren bei der Farbe Weiß zu gucken, wie wirkt das. Ein kleines Beispiel, in dieser Ausstellung hängen 3 fast monochrome Bilder auf einer weißen Wand und dann wissen Sie, ich habe im Kunststudium gelernt, dass Schwarz und Weiß nicht Farben sind, dann sehen Sie, dass Weiß eine Farbe ist.
Darauf bilde ich an. Es gibt ein wirklich großartiges Theaterstück von Jasmina Reza, das heißt Kunst, und darin geht fast eine Männerfreundschaft zu Bruch, weil die Protagonisten sich nicht über den Sinn und natürlich vor allem über den Wert eines ganz weißen Bildes verständigen können. Klar ist, wie beim Schwarzen Quadrat, das Sie erwähnt haben, auch bei Raimund Girke geht es vor allem auch über die künstlerische Reflexion von Farbe und Licht, oder?
Ja, aber Frau Fischer, er ist kein Analytiker. Er hat weder was mit Robert Ryman, der nur weiße Bilder gemalt hat, zu tun, noch hat er was mit dem schwarzen Quadrat zu tun, sondern er ist einfach ein Vollblutmaler, der auch nie aufgehört hat, auf die Leinwand zu malen, also Tafelmalerei zu machen. Sie merken immer, da ist gemalt. Und da die Ausstellung chronologisch angelegt ist, ist das so wunderbar zu sehen, wie Sie sehen in den 60er Jahren. Da macht er erstmal so Pinselstriche, dicke, so richtig viel Farbe, so nebeneinander. Da hat das schon so eine Ordnung, da ist schon viel Weiß drin, aber da sind noch so Erdfarben drin. Dann kommt schon ein Bild, da denken Sie so von Weitem, das könnte so ein Friedhofssteinmetz sein, wo so lauter graue Stelen nebeneinander stehen. Also schon diese Ordnung. Dann kommen Bilder, wo Sie denken, ach, das hat was mit Feldern oder mit Landschaft zu tun, wo immer noch so horizontale Linien sind. Dann kommt er an einer Stelle ganz nah dem Namensgeber dieses Museums, Josef Albers, und dem Quadrat. Da ist ein weißes Quadrat und in diesem weißen Quadrat ist ein Quadrat auf die Spitze gestellt, was Sie aber auch nur sehen, wenn Sie eigentlich weiter weggehen, also aus der Distanz. Da ist es so, da wird das so diffus und wird sehr geometrisch, und dann wieder in den 70er Jahren, da merkt man, da will er auch die Spritzpistole nicht mehr, da will er wirklich wieder mit dem Pigment und mit dem Pinsel arbeiten, dann kriegt das so was Federiges. Da kommen Bilder, wo dann ganz viel Blau mit drin ist, da denken sie, das ist so ein Himmel, der sich öffnet. Oder dann war so ein Bild, das hat mich an das Spargelbündel von Manet erinnert. Und zwar so ganz viele Spargelbündel. Also das sind so nebeneinander Striche, immer so ein Päckchen und dann noch so ein Päckchen. Da merken sie aber auch, dass das Ganze immer eine Ordnung hat. Also es geht nie um das weiße Anstreichen. Es geht nie um das Eintauchen in das Nichts oder in die weiße Tiefe, sondern da geht es wirklich um Malerei.
Trotzdem würde mich interessieren, vielleicht ganz kurz zum Schluss, wie kommt man zu dem Weiß? Fällt das einem zu? Springt das einem an? Wissen Sie was drüber?
Ja, ich weiß natürlich ganz genau, dass er von der Königin der Farbe gesprochen hat, dass er nach dem Krieg angefangen hat, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie alle anderen mit der informellen Malerei, mit dem französischen Tachismus, diese Fleckenmalerei, und das Ganze war es nicht. Also diese ganze Farbmischung, und das war ihm alles zu elegant, und da musste irgendwas gefunden werden, und dann war es plötzlich weiß. Aber auch das bitte keine Philosophie. Es ist vielleicht eine Anschaulichmachung von etwas Geistigem, aber es ist eine ganz handfeste Malerei.
Vielen Dank an Christiane Vielhaber. Sie hat für uns gesehen Raimund Girke, Farbe und Licht, Malerei aus 5 Jahrzehnten im Museum Quadrat in Bottrop.
Psalm. Was ich tue, ist schlecht getan. Was ich singe, ist schlecht gesungen. Darum hast du ein Recht auf meine Hände und auf meine Stimme. Ich werde arbeiten nach meinen Kräften, ich verspreche dir die Ernte. Ich werde singen den Gesang der untergegangenen Völker. Ich werde mein Volk singen, ich werde lieben, auch die Verbrecher. Mit den Verbrechern und mit den Unbeschützten werde ich eine neue Heimat gründen. Trotzdem ist, was ich tue, schlecht getan, was ich singe, schlecht gesungen. Darum hast du ein Recht auf meine Hände und auf meine Stimme. Thomas Bernhard.
Seit 2006 gibt es in Schweden die Piratenpartei, die jetzt bei der Europawahl sensationell einen Sitz im EU-Parlament ergattert hat. Nicht zuletzt deshalb, weil die Nerds und Bewohner des World Wide Web, die Digital Natives, gut vernetzt sind und sich massenhaft solidarisiert haben. Zum Beispiel mit The Pirate Bay, mit jener umstrittenen Tauschplattform, also deren Betreiber vor kurzem zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt wurden. Die Piraten selbst, die freien Zugang zum Internet und damit zu allem Wissen und aller Kultur fordern, sehen sich zu Unrecht in die illegale Ecke gedrängt. Aber natürlich ist die Umgehung des Copyrights im Internet kein Kavaliersdelikt, und mit dem kostenlosen Fischen von Musik und Filmen bewegt sich auch der harmlose Netzbenutzer in illegalen Gewässern. Die Schriftstellerin Juli C. kämpft seit langem gegen die Einschränkung von Bürgerrechten, zum Beispiel durch Antiterrorgesetze. Juli C., was ist das für ein Phänomen für Sie, diese Freibeuter, die jetzt auch in die Politik drängen?
Ich würde die Piratenpartei gar nicht reduzieren wollen auf den Kampf um ein offeneres Urheberrecht, auch wenn das der Ausgangspunkt der Bewegung sein mag. Ich habe die Hoffnung, dass das eigentlich eher eine Entwicklung ist, die vielleicht vergleichbar sein könnte der Entwicklung des Umweltschutzes vor einigen Jahrzehnten, nämlich eine Bewegung, die sich eines neuen Themas annimmt und aus einer erst randseitigen Ecke zu kommen scheint und dann aber hoffentlich, aus meiner Sicht hoffentlich, irgendwann auch die Gesellschaft erfassen wird und den Menschen klar machen wird, dass wir es damit tatsächlich mit einem ganz wichtigen, alle betreffenden Thema zu tun haben.
Darüber sprechen wir gleich noch. Lassen Sie uns kurz beim Urheberrecht bleiben. Geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen. Das ist ein Slogan der Piraten und hört sich ja auch gut an. Aber im Buchladen muss man für ein Buch halt auch bezahlen. Sie sind Autorin. Wo sind Sie empfindlicher? Bei den geschützten Urheberrechten, zum Beispiel zugunsten der Autoren oder bei der Beschränkung des Zugangs zum Netz?
Ich finde nicht, dass Copyright gleichbedeutend ist mit einer Beschränkung des Zugangs zum Netz. Der Zugang zum Netz bleibt offen. Die Frage ist nur, was man auf diesem großen Markt- und Tauschplatz-Netz eben tun darf und was nicht. Und ich würde gerne diese Bewegung eben auch aus Richtung der Piratenpartei so interpretieren, dass es nicht um eine Abschaffung des Urheberrechtsschutzes gehen kann, sondern dass es darum geht, einen neuen Ausgleich zu finden unter den technischen Vorzeichen, die sich eben stark verändert haben. Und innerhalb der Piratenpartei gibt es ja auch einen wirklich lebendigen Streit darum, was man eigentlich genau fordert im Bereich des Urheberrechtsschutzes. Und die haben jetzt ihre Forderungen schon stark abgemildert, weil eben auch dort eingesehen wird, dass es um eine neue Balance geht und nicht um eine Entscheidung für oder gegen die totale Lösung sozusagen.
Deswegen ist ja wahrscheinlich Pirate Bay vor ganz kurzer Zeit auch verkauft worden an eine Firma, die sich jetzt darum kümmern will, dass es bezahlte Downloads nur mehr gibt. In Deutschland hat die noch sehr junge Piratenpartei gerade einen neuen Vorsitzenden bekommen, Jens Seipenbusch, der sich als Wortführer der Digital Natives in Deutschland sieht. Gibt es Ihrer Ansicht nach politischen oder auch kulturellen Bedarf an einer solchen Bewegung?
Ganz dringend sogar. Ich hoffe sehr, dass vielleicht die Piratenpartei eines Tages das Dach sein könnte, was die im Moment ja sehr zersplitterte Bewegung in dem Bereich eben dann bündeln wird. Weil wir haben es jetzt zu tun mit einer Landschaft aus ganz verschiedenen Institutionen, die die Rechte und Interessen von Computer- und Internetnutzern vertreten. Der Chaos Computer Club gehört dazu, aber eben auch Datenschutzvereine wie Fürbot. Und was eben fehlt, ist eine Art Dachverband, also sozusagen das Greenpeace des Datenschutzes oder die Grünen des Datenschutzes gibt es noch nicht. Und wir werden es erst dann erleben, dass solche Rechte tatsächlich mit Einfluss durchgesetzt werden, wenn so eine Bündelung stattfindet.
Ein positives Beispiel der Netzbewegung, sage ich jetzt mal, das ist ein zweites wichtiges Thema, das in den letzten Wochen Aufsehen erregt hat, ist der Kampf mit Familienministerin Ursula von der Leyen gewesen um das Gesetz zur Bekämpfung der Kinderpornografie. Das, so sagen alle, die sich damit auskennen, hätte anderen Einschränkungen im Netz, ja der Zensur, Tür und Tor geöffnet, ohne selbst wirklich wirksam zu sein gegen diese Kinderpornografie.
Also wir können da eben etwas beobachten, was wir uns eigentlich seit Jahren wünschen, nämlich eine Politisierung oder Repolitisierung der Gesellschaft mit Hilfe des Internets. Erstaunlich ist, dass in dem Moment, wo es passiert, das eben von Seiten der Machtinhaber eher belächelt oder gar bekämpft wird. Ich sehe die Entwicklung aber durchaus positiv. Das Internet hat dieses Potenzial. Und ich finde, dass wir uns über diesen Weg nur freuen können, dass wir das fördern müssen, anstatt uns darüber zu beschweren.
Sehen Sie heute schon einen kulturellen Graben innerhalb der Gesellschaft zwischen Menschen, die sozusagen dem Netzplaneten angehören und den anderen?
Ich würde es nicht dramatisieren im Sinne eines Grabenkampfes, aber ich würde vielleicht den Begriff Generationenkonflikt dafür verwenden. Es gibt einfach Menschen, die das als Teil der normalen Welt, ihres Alltags sehen. Und dann gibt es eben Generationen, die mit Vorbehalten trennen zwischen der sogenannten Virtualität und der sogenannten Realität und die Virtualität als etwas Bedrohliches begreifen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die jüngere Generation klar macht, dass das ihr Internet ist, dass das ihr Thema ist und dass sie in diesem Bereich die Zukunft gestalten werden und dass sie nicht älteren Menschen, die das nicht verstehen, quasi erlauben dürfen, ihnen das wegzunehmen. Und gerade deswegen ist die Piratenpartei so wichtig.
Vielen Dank an Juli C. für diese Einschätzung der Piratenpartei. Gerade war Parteitag in Hamburg. Im Herbst will sie auch zur Bundestagswahl antreten. Und jetzt noch das Letzte in Kürze mit Doris Schäfer-Noske.
Eine britische Hausfrau ist zum ersten lebenden Denkmal auf dem Londoner Trafalgar Square geworden. Mit ihr startete ein Projekt des Künstlers und Turner-Preisgewinners Anthony Gormley, bei dem sich bis Oktober Freiwillige auf einem Denkmalsockel des Platzes abwechseln. Jede Stunde kommt jemand anderes, und zwar rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, 100 Tage lang. Das macht 2400 Plätze. Aber mehr als 7-mal so viele Bewerber haben sich gemeldet mit einer Fülle von Ideen. Ein Mann will zum Beispiel nachts im dunklen Trimrad fahren und damit 100 Glühbirnen auf seinem Anzug zum Leuchten bringen. Der Künstler erklärte zu seinem Projekt:
Well, my feelings are, this is incredibly exciting. I had this idea like yonks ago, 5 years ago, now it's becoming real.
Ich bin ganz aufgeregt. Diese Idee habe ich schon ewig mit mir rumgeschleppt, 5 Jahre lang, und jetzt geht's endlich los. 6 Monate lang haben wir vorbereitet, das war viel Arbeit, und jetzt wird dieses Stück Granit hier vor unseren Augen transformiert. Die entscheidende Frage ist vielleicht dabei: Was ist das Leben? Was ist Kunst? Das hier ist unser Testgelände, und am Ende wissen wir, was davon sich am meisten verändert.
We'll see which changes most.
Der Künstler Anthony Gormley war das. Der Sockel am Trafalgar Square wurde übrigens 1841 gebaut, um darauf ein Reiterdenkmal zu errichten. Dafür reichte aber später das Geld nicht und der Sockel blieb leer. Bis vor kurzem war er noch Direktor des Wiener Burgtheaters und nun wettert er gegen die österreichische Kulturpolitik. Klaus Bachler, der Intendant der Bayerischen Staatsoper in München, erklärte, der einzige Ausweg für die Salzburger Festspiele wäre eine radikale Neugründung. Das Kunstfest unterliege zu vielen Sachzwängen, die ganz wenig mit Kunst und sehr viel mit Politik, Tourismus und Sponsoren zu tun hätten.
Und das war Kultur heute. In den Informationen am Abend geht es gleich nach den Nachrichten um den Besuch Barack Obamas in Moskau. Hier am Mikrofon verabschiedet sich und wünscht einen angenehmen Abend Karin Fischer.